Ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Willkommen bei What is Truth. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Marlo, ich hoffe, dir geht es auch gut.
Ja, danke, alles prima.
Wie ihr sehen könnt, sieht es heute bei uns etwas anders aus. Wir experimentieren mit ein paar Sachen und wollen What is Truth ein anderes Gesicht geben. Heute haben wir eine Überraschung für euch. In der heutigen Sendung werden wir einen besonderen Gast haben. Er heißt Steve Wohlberg. Steve ist der Direktor von White Horse Media. Er ist ein bekannter Sprecher und Autor. Er hat fast 50 Bücher verfasst, die viele Themen abdecken, einschließlich der Endzeitereignisse. Er betrachtet dabei auch die Frau, die auf dem Tier reitet, die Tiermacht. Auch der Sabbat und das Millennium gehören zu den Themen. Er erörtert auch das Geheimnis des Todes. Kürzlich schrieb er ein Buch mit dem englischen Titel Satans Krieg gegen die Gottheit. Ein wirklich spannendes Buch. Er war auch schon bei mehr als 200 bis 500 Fernseh- und Radiosendungen zu Gast. Das ist schon ziemlich phänomenal. Er war sogar schon im US-Senat und im Pentagon. Auch schon beim History Channel. Er ist schon ganz schön rumgekommen. Heute können wir ihn begrüßen. Willkommen, Steve. Geht es dir gut?
Ja, danke. Es ist großartig, bei euch zu sein. Immer wenn ich meine Biografie lese, denke ich mir, Herr, meine Biografie ist größer als ich. Diese Türen hat Gott für mich aufgetan und ich bin ein begeisterter Nachfolger Jesu. Robert, wir haben uns erst im August auf dem ASI-Treffen gesehen und zum ersten Mal getroffen.
Ja, stimmt.
Das war schön und ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, dass du, ich und Malu jetzt zusammenkommen und diese Sendung miteinander machen können.
Ja. Vielen Dank und auch danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Es ist uns ein Vergnügen. Ich dachte mir, dass wir zuerst beten sollten.
Ja, beten wir doch miteinander.
Ja, bitte.
Unser himmlischer Vater, was für ein Privileg ist es doch, hier zu sein und mit Steve zusammenarbeiten zu können. Ich bitte dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist führen mögest, sodass wir deinen Namen verherrlichen und den Menschen in der Welt eine Botschaft weitergeben, die sie nach deinem Willen hören sollen. Ich bete das allein im Namen Jesu. Amen.
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 Steve, ich dachte mir, du könntest ein wenig über dein Missionswerk erzählen, was ihr so macht und vielleicht auch kurz von euren Zukunftsplänen.
Ja, da gibt es viel zu erzählen. White Horse Media ist ein Missionswerk in Priest River in Idaho. Da lebe ich. Wir haben ein gut 2 Hektar großes Grundstück, auf dem sich auch unser Hauptsitz befindet. Ich befinde mich gerade in unserem Studio. Wir haben ein Team und arbeiten ungefähr zu 10 in vielen bestimmten Bereichen. Der Herr hat uns so überreich gesegnet. Gleich neben unserem Haus, wo wir als Familie, also meine Frau und meine Tochter und mein Sohn zusammenwohnen. Hinter dem Haus haben wir einen großen Nutzgarten mit Obstbäumen und Beeten. Es geht auf den Herbst zu und da wird alles etwas ruhiger. Der Herr hat für unser Missionswerk wichtige Türen geöffnet. Wir befinden uns in einem Projekt, bei dem wir mit einem christlichen Missionswerk namens Frontgate zusammenarbeiten. Es ist eine Agentur, die mir hilft, als Gast bei Podcasts, großen Podcasts, gebucht zu werden. Frontgate hat der Sendung von Tucker Carlson und auch an Glenn Beck eine spezielle Nachricht geschickt. Und wir hoffen und beten, dass der Herr diese Türen öffnet. Dann war ich schon in vielen Sendungen. Das ist eines unserer großen Projekte. Dann bin ich immer an Bücher schreiben. Ich habe das Empfinden, dass der Herr mich dazu berufen hat. Ich halte Seminare ab und reise herum. In etwa einer Woche werde ich in Bonners Ferry, Idaho sein und dort ein Seminar über den Tempel in Israel halten. Ob er wieder aufgebaut werden wird oder nicht. Also wir haben viele Eisen im Feuer, wie ihr sicher auch. Wir sind ein breit gefächertes Missionswerk. Wir sind kein großes Missionswerk, aber der Herr schenkt uns eine große Reichweite. Da ist unser YouTube-Kanal, der schnell wächst. Menschen in Südafrika.
Wow.
Menschen in Australien und Neuseeland. Und in vielen verschiedenen Ländern schauen sich unser Programm bei White House Media an. So wie auch bei euch. Ich freue mich, dass wir im gleichen Team und auf einer Wellenlänge sind. Und wir dabei helfen, die Drei-Engels-Botschaft in der Welt zu verbreiten. Darum geht es ja letztlich.
Ja, darum dreht sich alles.
Menschen auf Jesu kommen vorzubereiten.
Preis den Herrn. Ja, ihr macht eine gute Arbeit. Und ich denke, wir bereiten uns vor, dass die letzten Ereignisse kommen. Wir müssen vorbereitet sein, wenn der Tag kommt.
Das ist richtig, und wir müssen die Sachverhalte verstehen, die wirklichen Sachverhalte. Letztlich sind es die Gebote Gottes und der Glaube Jesu. Es ist das Gesetz Gottes und Gottes Güte, sein Charakter und das Evangelium, was Jesus für uns tat und was er in unserem Leben wirken kann. Das sind große Themen, und wir alle wissen, dass wir uns in einem Kampf mit dem Teufel befinden. Ich bin so davon überzeugt, dass ich mich ganz eng ans Wort Gottes halten muss und die Kraft des Heiligen Geistes brauche. Oder ich bin schon versunken.
Das stimmt. Deine letzte Veröffentlichung, worin es um Satans Krieg gegen die Gottheit geht, war auch für mich sehr interessant. Ich dachte mir einfach, es herrscht so viel Irrtum, der sich in unsere Kirche und unsere Welt eingeschlichen hat. Und dieser schmale Grat, also diese feine Linie zwischen Irrtum und Wahrheit, ist heutzutage so schmal. Es dringt so viel Irrtum ein und die Linie verwischt immer mehr. Es gibt nur eines, woran wir uns festhalten können, nämlich Gottes Wort. Und wir brauchen in diesen letzten Tagen Unterscheidungsvermögen. Also brauchen wir den Heiligen Geist, der uns führt. Und das ständig.
Das stimmt. Wir brauchen Demut. Ich bin von vielen Dingen überzeugt und die Wahrheit ist unbedingt notwendig. Aber auch die Frage des Charakters, der Demut und dass wir uns vor Gott demütigen und unsere Sünden bekennen. Ich denke, wir sollten zuerst auf uns sehen, viel mehr als auf andere Menschen. Auch wenn es Zeiten gibt, in denen wir auf Sünden hinweisen müssen. Daran besteht kein Zweifel. Aber Jesus sagte, warum schaut ihr auf die kleinen Sägespäne im Auge eures Bruders und seht den Balken im eigenen Auge nicht? Ich bin davon überzeugt, dass ich wirklich mein Herz durchforschen und es demütigen und meine Sünden bekennen muss. Und sicherstellen, dass mein Leben sich im Einklang mit Gottes Gesetz befindet und ich die Prinzipien der 10 Gebote hochhalte. Ich möchte kein falsches Zeugnis gegen andere ablegen. Ich möchte Gott von ganzem Herzen, Verstand und ganzer Seele und Kraft lieben und meinen Nächsten wie mich. Ich denke, dass in unserer Kirche Leute wegen gewisser Themen oft in den Kampf ziehen. Und für das, was sie als richtig ansehen. Aber oft betrachten sie ihren eigenen Charakter nicht nüchtern genug und auch, wie sie mit anderen Menschen umgehen, was sie sagen und auch, wie sie es sagen. Je mehr man aber das Leben Jesu studiert, nun, er war ein Meister der Kommunikation. Er liebte die Menschen, die er zu erreichen versuchte. Auch wenn sie manchmal versuchten, ihn zu töten, betete er dennoch, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder wenn man sich das Leben von Saulus ansieht. Saulus war im Grunde ein jüdischer Terrorist. Er zog umher, um Christen zu töten. Und dennoch liebte der Herr diesen Mann und drehte dessen Leben um. Er, also Paulus, schrieb fast das meiste im Neuen Testament. Also charakterliche Angelegenheiten sind große Themen inmitten dieses Konflikts.
Ja, wir sitzen auch in dieser Welt, wo der Stolz eine so große Rolle spielt. Wenn man etwas weiß, möchte man nicht, dass jemand einem sagt, dass das falsch ist. Niemand möchte seine Vorstellung, die er über bestimmte Themen in der Bibel hat, ändern. Und besonders, wenn wir uns mit diesem Thema hier befassen. Sobald man einen gewissen Punkt erreicht hat, denkt man, man sei der Einzige, der richtig liegt. Man geht mit einer vorgefassten Meinung an die Bibel heran. Und die Verse müssen zur eigenen Vorstellung passen, anstatt dass einem die Bibel etwas sagt.
Ja, und dazu hat man überall sanfte Predigten. Man will, dass das Wort auch zum Lebensstil passt. Und wo nahm der Stolz seinen Anfang? Er fing bei Satan an.
Ja.
Und es heißt, also der Geist der Weissagung sagt, dass er bereuen wollte. Doch was hielt ihn von einer Umkehr ab? Am Ende des Tages war es der Stolz. Also dieser mächtige Engel, er hätte beipflichten müssen, dass er falsch lag. Und wegen seines Stolzes fiel er.
Ja.
Es ist schwer, eine Position einzunehmen und dann einen Rückzieher zu machen. Und genau das schaffte Luzifer nicht. Ich habe gelernt, dass wir genau das durchmachen, was Luzifer durchmachte. Er hatte die Wahl. Er hätte sich demütigen können und sich von den Aussagen zurückziehen können, zu denen er öffentlich Stellung bezogen hatte, oder ungeachtet der Konsequenzen weitermachen können. Und er traf die falsche Entscheidung. Und er möchte, dass wir das tun, was er damals tat. Wir müssen uns demütigen, dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist folgen, dorthin, wohin der Heilige Geist uns führt. Und wir müssen willens sein, alles für Christus aufzugeben. Das Leben eines Christen ist etwas Dynamisches. Als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitete, kam mir etwas in den Sinn. Ich weiß, dass du, Robert, und ich uns schon ein wenig über mein Buch über Satans Krieg gegen die Gottheit unterhalten haben. Du hast einen der Kommentare angesprochen, die als Antwort auf ein Video kam, das ihr zu diesem Thema gemacht habt. Er war ziemlich typisch für die Antworten, die auch wir dazu erhalten haben. Auch wir haben zu diesem Thema viele Videos gemacht. Und die Leute verweisen oft auf die Pioniere und darauf, was die Pioniere glaubten. Ich habe dazu ein paar Anmerkungen aufgeschrieben. Wie wir alle wissen, gibt es in der Natur eine große Vielfalt. Blumen sind unterschiedlich und die Natur ist voller Vielfalt und Varietät. Auch Menschen sind verschieden. Es gibt viel Vielfalt, was die verschiedenen Menschen auf dieser Welt angeht. Und auch wenn man an Christen denkt, gibt es alle möglichen Typen von Christen in der Welt. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Adventisten. Und wenn wir über diese Bewegung nachdenken, die wir die Antitrinitätsbewegung nennen könnten, gibt es auch in dieser Bewegung Vielfalt. Es gibt darin Menschen, die ich milde Antitrinitarier nennen würde. Sie glauben nicht an die Trinität und können trotzdem noch in Adventgemeinden gehen. Sie können immer noch ihren Zehnten geben. Sie können immer noch Teil einer Ortsgemeinde sein. Doch dann gibt es andere, die extremer sind. Sie glauben, dass die Kirche sich wirklich im Abfall befindet und sie nicht Teil unserer Gemeinden sein können. Sie schließen sich anderen Gemeinden an. Man hat also Unterschiede und Vielfalt. Und hier hat man einen wichtigen Punkt. Wenn man sich die Pioniere betrachtet, sind viele der extremen Antitrinitarier so heftig in ihren Verben für das, was die Pioniere zur Dreieinigkeit lehrten und wie sie gegen die Dreieinigkeit waren. Aber die Realität ist, dass es auch unter den Pionieren Unterschiede gab, so wie es Vielfalt in der Natur unter Adventisten und Antitrinitariern gibt. Sie waren nicht alle gleich, sie waren nicht alle Klone und es kam viele Male in ihrem Leben vor, dass sie sich änderten. Wenn man sich die Adventgeschichte betrachtet, schaut man sich zuerst einmal William Miller an. William Miller war ein Baptist und er glaubte an die Dreieinigkeit. Und Joshua Himes, der mit ihm zusammenarbeitete, kam von der Christian Connection. Er glaubte nicht an die Dreieinigkeit. Es gab also Unterschiede zwischen diesen zwei Männern und doch waren sie bereit, zusammenzuarbeiten. Sie arbeiteten zusammen und der Herr segnete die frühe Adventbewegung. Und wenn man sich die Zeit von 1844 und darüber hinaus und unsere Pioniere betrachtet, nun, was passierte da? Sie glaubten, dass Jesus 1844 kommen würde. Unsere Pioniere glaubten das. Aber sie lagen falsch und sie änderten sich. Sie passten sich an, als weiteres Licht kam. Und Jesus 1844 nicht kam. Das Gleiche passierte kurz danach. Sie glaubten, dass 1844 schon etwas geschehen war und die Tür sich für die ganze Welt geschlossen hätte. Sie glaubten an eine geschlossene Tür. Aber als die Zeit verstrich, änderten sie ihre Meinung, weil sie begriffen, dass eine Tür zugegangen war und eine andere Tür sich öffnete. Also passten sie sich an. Als sie zuerst den Sabbat entdeckten, glaubten unsere Pioniere, viele von ihnen, dass der Sabbat um 6 Uhr abends beginne. Das war eine Position der Pioniere. Aber sie änderten sie, denn sie bekamen Licht zu diesem Thema und sie schwenkten auf den Abend um, dass der Sabbat mit dem Sonnenuntergang beginnt. Dann die Organisation, die Frage nach einer organisierten Kirche. Dazu gab es bei unseren Pionieren unterschiedliche Ansichten. Und es gab viele Pioniere, die das ablehnten. Sie sagten, nein, wir wollen nicht organisiert sein. Denn sobald wir organisiert sind, sind wir wie Babylon. Aber James White und Ellen White widersetzten sich dieser Meinung. Und im Laufe der Zeit passte die Kirche sich an und wir wurden organisierte Kirche. Wenn wir weitergehen, glaubten viele Pioniere, dass das Gesetz im Galaterbrief das Zeremonialgesetz war. Das war's. Sie standen fest dazu. Dann kamen Wegener und Jones daher und sagten, nein, es ist das Moralgesetz. Dann schrieb Ellen White dazu, dass es vorrangig das Moralgesetz ist, aber beides meint. Also gab es auch in jeder Zeit Anpassungen. Wenn man dann zu der Zeit der Kellogg-Krise geht, gab es noch weiteres Licht, das zu unserem Volk kam. Mein Punkt ist folgender, wenn man sich die Pioniere betrachtet, waren die Pioniere nicht alle Abziehbilder des anderen. Sie waren keine Klone. Sie glaubten nicht alle dasselbe und das auch nicht die ganze Zeit über. und sie passten sich an. Im großen Kampf wird uns im Kapitel über die Bibel als unsere Schutzwehr Folgendes gesagt: Gott will ein Volk auf Erden haben, das die Heilige Schrift und nur diese allein beibehält als Richtschnur aller Lehre und als Grundlage aller Reformen. Und ja, ich glaube, dass die Schriften unserer Pioniere wertvoll sind. Ich glaube, wir können viel daraus lernen, aber am Ende des Tages gründen wir unseren Glauben nicht auf Menschen. Wir gründen unseren Glauben nicht darauf, was unsere Pioniere in einer bestimmten Zeit glaubten oder nicht glaubten. Wir gründen unseren Glauben auf die Bibel. Und das taten auch unsere Pioniere. Unsere Pioniere glaubten am Ende des Tages das, was das Wort Gottes sagt. Und sie waren willens, sich im Laufe der Zeit korrigieren zu lassen. Also sich einfach auf die frühen Pioniere zu berufen und zu sagen, nun, die Pioniere glaubten das, also müssen wir das glauben. Also ich glaube, dass das eine allzu vereinfachte Interpretation der Adventgeschichte ist, die die Dynamiken verkennt, wie der Heilige Geist unser Volk Schritt für Schritt führte.
Das fällt in die gleiche Kategorie, wie es bei den Reformatoren und den Menschen war, die danach kamen. Die Lutheraner folgten nicht dem gleichen Geist des Forschens nach der Wahrheit, wie es Luther tat. Sie klammerten sich nur an das, was er gesagt hatte. Und sie sagten, okay, er sagte das, also ist das wahr. Anstatt dass sie auch in der Schrift forschten, wie er es getan hatte.
Wenig Licht war gegeben worden und offensichtlich übersah Gott absichtlich ihre Fehler. Doch als das Licht zunahm und als es sich einem Höhepunkt näherte, bildete sich die Laodicea-Bewegung, die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und auch jetzt nimmt es immer noch zu. Es ist immer noch ein Prozess. Wir wachsen immer noch. Es gibt den Prozess der Heiligung in unserem Leben, der Charakter. Also es ist sehr wichtig für uns zu wissen, dass wir aufs Wort hören und darauf achten müssen. Wir müssen um Weisheit und Unterscheidungsvermögen beten. Dann werden wir die Wahrheit aus der Bibel heraus aufdröseln können.
Das ist völlig richtig. Auch beim Begriff Trinität gibt es Unterschiede bei denen, die dieses Wort verwenden. Als viele unserer Pioniere sich gegen die Trinität stellten, widersetzten sie sich der katholischen Trinität. Diese katholische Trinität war eine Sichtweise, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in Wirklichkeit ein Wesen wären. Verschiedene Grundelemente eines Wesens. Wenn man in Google eingibt, was glauben Katholiken über die Trinität, wird man Dinge finden wie: Der Vater haucht aktiv den Sohn. Und der Vater und der Sohn hauchen den Heiligen Geist. Es gibt alles Mögliche an wirren philosophischen Begrifflichkeiten, die da verwendet werden. Ja, bei der katholischen Version der Trinität. Also unsere Pioniere positionierten sich dagegen und das zu Recht. Aber wenn man sich rein den Begriff Trinität ansieht, bedeutet es einfach Dreieinigkeit. Und davon gibt es verschiedene Versionen. Ihr habt ja mein Buch über den Krieg gegen die Gottheit gelesen und wisst, dass ich am liebsten das Wort Gottheit anstelle des Begriffs Trinität verwende, weil es ein geradezu radioaktiv verseuchtes Wort ist. Es hängt davon ab, wie man es definiert. Haskell war einer unserer Pioniere, einer unserer Säulen. Er traf Anfang des 20. Jahrhunderts folgende Aussage: Die Lehre von der Trinität ist wahr, wenn sie richtig verstanden wird. Es gab hier also eine Feinheit. Es hängt davon ab, wie man das Wort interpretiert. Wenn man sich die Adventgeschichte betrachtet, ist es sehr eindeutig, besonders beim Buch Das Leben Jesu und später während der Kellogg-Krise, dass es viele Aussagen vom Geist der Weissagung gab, die davon sprachen, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Nachzulesen in Das Leben Jesu, Seite 670. Das war für viele unserer Pioniere eine neue Vorstellung. Auch der Gedanke, der im Leben Jesu, Seite 523, ausgedrückt wird, in Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben, war für sie eine neue Vorstellung. Besonders während der Kellogg-Krise gab es mehrfach Aussagen vom Geist der Weissagung über das himmlische Trio, über die Gottheit und über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die sich selbst für die Erlösung der Menschheit hingeben. Und als die Zeit voranschritt, nun, da gibt es einen Vers in Sprüche. Ich glaube, er steht in Kapitel 4, Vers 18 und lautet: Aber der Pfad der Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Und wenn man sich die Adventgeschichte oder die Geschichte der Christenheit betrachtet oder auch die Jünger, die 3,5 Jahre mit Jesus zusammen waren, schien das Licht immer heller auf sie. Jesus sagte, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt das jetzt nicht ertragen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also im Leben eines Christen, im Leben der Jünger, im Leben unserer Pioniere, wenn man sich die Adventgeschichte betrachtet, gab es Wachstum. Es gab eine Entwicklung und natürlich muss alles an der Schrift geprüft werden. Aber für mich war das sehr deutlich, besonders als ich die Aussagen aus der Zeit der Kellogg-Krise zu Anfang des 20. Jahrhunderts in unserer Gemeinde las, ist es sehr klar, dass Ellen White diese Zeit erlebte, viele Male das himmlische Trio erwähnte. Die drei Würdenträger oder Persönlichkeiten des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das reiht sich genau in das ein, was Jesus in Matthäus 28 sagte, als er den Jüngern den großen Missionsauftrag gab. Geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht zu Jüngern alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also Jesus lehrte den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Es ist sehr eindeutig.
Nicht nur dieser Vers.
Und viele Verse im Neuen Testament lehren das. Ich denke, dass im Laufe der Zeit unsere Kirche dazu mehr Eindeutigkeit erhielt, durch das Studium der Bibel und auch den Geist der Weissagung und durch die Führung des Heiligen Geistes.
Ja, und drei legen Zeugnis ab im Himmel. Im ersten Johannesbrief.
Ja, Kapitel 5, Vers 7. Aber viele sagen,
sie nennen es das johannäische Komma oder Komma Johanneum, das sich nicht in der Bibel befinden sollte. Aber wenn man ein wenig nachforscht, sieht man, dass es immer schon im Textus Receptus, im überlieferten Text war. Und die frühe Kirche zitierte schriftlich genau diesen Text an Menschen, die sie liebten. Denn sie waren manchmal getrennt und schickten sich als Ermutigung Texte weiter. Es ist ein ziemliches Studium, es ist ein umfangreiches Studium. Und wenn man zum überlieferten Text geht und sich den Krieg der Bibeln und all das ansieht, es ist ein ganz schönes Studium, aber es zeigt sich, dass es real und Wahrheit ist.
In meinem Buch über Satans Krieg gegen die Gottheit bringe ich eine Reihe kritischer Probleme, die aufkommen, wenn wir über dieses Thema der Gottheit sprechen. Und ich glaube, dass es bestimmte falsche Lehren gibt, die von gewissen Leuten fest geglaubt werden. Sie glauben einfach, dass das die Wahrheit sei. Aber ich denke, dass das, was sie für die Wahrheit halten, wirklich sorgfältig studiert werden sollte. Eine dieser Lehren besagt, dass der Vater allein der wahre Gott ist und nicht Jesus, was eigentlich die Gottheit trennt. Der Vater ist oben und Jesus rutscht etwas nach unten. Das ist eine der Lehren. Die zweite Lehre lautet, dass Jesus einen Anfang hatte. Ich denke, wenn man das sorgfältig studiert, ist es in der Bibel und im Geist der Weissagung sehr eindeutig, dass Jesus keinen Anfang hatte. Wie ich schon erwähnt hatte, sagt sie im Leben Jesu, in Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. Und die dritte Vorstellung ist die, dass der Heilige Geist keine Person ist. Er ist einfach der Geist Gottes oder der Geist Christi. Er ist mehr eine Art. Nun, verschiedene Leute glauben dazu auch unterschiedlich, aber der Geist der Weissagung verdeutlichte das ziemlich eindeutig im Leben Jesu Seite 670, worin sie sich auf die dritte Person der Gottheit bezieht. Natürlich müssen wir uns Bibelverse dazu ansehen. Die vierte Lehre lautet, dass die organisierte Adventkirche nicht länger die Gemeinde der übrigen aus der biblischen Prophetie ist. Denn laut unterschiedlicher Leute sind wir von den Pionieren abgewichen. Die Pioniere waren Antitrinitarier und jetzt benutzen wir das Wort Trinität, also sind wir eine abgefallene Organisation. Und wir glauben jetzt an drei anstatt an ein. Aber zu diesem Thema gibt es noch viel mehr, als man auf Anhieb erkennen kann. Denn je mehr man das studiert, es gibt Dinge, die in der antitrinitarischen Bewegung einfach nicht zusammenpassen. Sie ergeben einfach keinen Sinn, sie entsprechen einfach nicht der Schrift. Wie dem auch sei, ich bin hier, um etwaige Fragen eurerseits zu beantworten. Ich weiß, dass ihr mein Buch gelesen habt. Ihr habt schon selbst ein Video dazu gemacht. Ihr habt auch schon einige Rückmeldungen dazu bekommen. Die meisten waren wohl positiv. Ein paar waren negativ. Ich denke, ich bin mit dieser Thematik ziemlich vertraut. Egal, welche Richtung ihr einschlagen wollt. Ich bin hier, um so gut wie möglich dazu beizutragen.
Ja, doch zuvor noch eine Sache. Es ist so eindeutig, wie du sagtest, im Geist der Weissagung ist es sehr eindeutig. Aber auch in der Bibel ist es sehr klar. Du hattest auch erwähnt, doch bevor ich es anspreche, du hast geschrieben, in einigen Bereichen ist Schweigen Beredsamkeit, was die Gottheit betrifft. Und das ist wahr. Wir können nicht immer alles erklären. Wir werden die Fülle der Gottheit in ihrer Gänze nie erklären können. Und es wird ein ganzes Leben brauchen, um zu verstehen, wer Gott ist. Aber sie legen viele Verse der Bibel falsch aus. Sie legen ein oder zwei Verse falsch aus und sie werden nicht nach dem Prinzip hier ein wenig, dort ein wenig studieren. Sie werden nicht Vers für Vers abhandeln. Sie werden nur ein oder zwei Verse hernehmen, wie man es auch oft mit allem anderen in der Bibel macht. Wenn sich jemand nicht an gewisse Verse in der Bibel halten will, nimmt er es natürlich aus dem Kontext. Und das geschieht dann, wenn es zur Ernährung kommt, wenn es zu unreinen Speisen kommt, egal in welche Richtung. So wird es gemacht.
Ja, man liest in die Bibel hinein, was sie nach den eigenen Vorstellungen aussagen sollte. Wenn man mit einer vorgefassten Idee an die Bibel herangeht, kann man im Grunde sagen, dass es alles bedeuten kann, was man gerne als Bedeutung dort stehen haben möchte. Denn man wird Texte finden, die dabei helfen, den Menschen zu sagen, dass genau das dort steht und das aussagt. Aber wenn man es im Kontext als Ganzes nimmt, bedeuten die Verse, die man verwendet, nicht das, was man selbst meint. Diesen Angriff gab es von Anfang an. Es fing im Himmel an, als Satan die Gottheit angriff, also das Wesen Christi angriff. Und wie wichtig er ist. Und das geht einfach so weiter. Jesus wurde gekreuzigt, viele lehnten ihn ab, sie lehnten seine Göttlichkeit ab. Sie lehnten ihn als Gott ab. Und jetzt sitzen wir noch im gleichen Boot. Menschen lehnen Jesus ab, sie lehnen seine Göttlichkeit ab, sie lehnen den Heiligen Geist ab, bezüglich der Tatsache, wer er ist.
Ja, Steve, ich habe selbst eine Frage. Also, du erwähnst das auch in deinem Buch. Ich möchte einfach wissen, ich frage mich, warum die weniger erhöhten Engel dachten, dass Satan der Herrscher sei. Sie wussten nicht, wer Jesus war. Man hat fast das Gefühl, dass sie die Göttlichkeit Christi nicht verstanden, aber die des Vaters schon. Weißt du, was ich meine? Mir kam dieser interessante Gedanke, warum war Satan auf Christus eifersüchtig? Meinte er denn, dass er auf der gleichen Stufe wie Christus stehe? Sicherlich hätte er wissen sollen, dass Christus göttlich ist und dass er Teil der Gottheit ist. Das war eine Frage, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob du dazu etwas Erhellendes, etwas Licht hast.
That he is divine and that he is part of the Godhead. That's one question I had. I don't know if you have any light on that.
Well, ob ich dazu etwas Erhellendes habe? Wenn es Licht ist, wird es von dem Licht sein, das Gott uns gegeben hat.
Natürlich.
Denn ich war während dieser Zeit nicht im Himmel. Das war niemand von uns. Also wir wissen in Wirklichkeit gar nichts darüber, was damals vor sich ging, außer dem, was der Herr uns dazu offenbarte. Was darüber hinausgeht, ist Spekulation. Wenn wir Patriarchen und Propheten Kapitel 1 lesen, warum die Sünde zugelassen wurde, gibt uns das eine Menge Informationen darüber, was dort oben geschah. Und wir wissen aus den Aussagen im Geist der Weissagung sehr wohl, dass Luzifer an diesem Punkt, als der Vater und der Sohn sich miteinander trafen, um die Erschaffung des Menschen zu besprechen, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, dass Luzifer an diesem Punkt in Frage stellte, warum er bei diesem Treffen nicht mit eingeschlossen war. Uns wird gesagt, ich denke, das steht in Frühe Schriften, Seite 130, dass Jesus auf Luzifer eifersüchtig wurde. Und er hinterfragte, warum ist Christus bei diesem Treffen und ich nicht? Dann wissen wir aus Patriarchen und Propheten, dass der Vater an einem Zeitpunkt beschloss, alle Engel zu versammeln und ein großes Treffen zu haben. Bei dieser Zusammenkunft stellte er die wahre Stellung seines Sohnes klar, dass sein Sohn ihm gleich ist. Und wie die Engel dem Vater gehorchen sollten, sollten sie auch dem Sohn gehorchen. An diesem Punkt verneigten sich die Engel und es heißt, dass Luzifer sich mit ihnen niederbeugte. Aber in seinem Herzen spielte sich ein seltsamer Konflikt ab. Nun als Antwort auf deine Frage, Robert. Es ist offensichtlich, also dem Anschein nach, diesen Hinweisen zufolge, dass vor diesem großen Treffen die volle Göttlichkeit und die Gleichheit des Sohnes mit dem Vater den Engeln nicht klar war.
About the full divinity and equality of the Son with the Father.
Und deshalb musste das jetzt vor den Engeln verdeutlicht werden. Also, was bedeutet das jetzt? Bedeutet es, dass Jesus der Anführer, der Herr der himmlischen Herrscharen war, aber er nicht wirklich sagte, wer er wirklich war? In der Fülle seiner Gottheit? Man bekommt den Eindruck, dass einige Dinge einfach verdeutlicht werden mussten. Und das tat der Vater. Er verdeutlichte es. Ich weiß wirklich nicht so viel, was darüber hinausgeht. Aber ich weiß aus Patriarchen und Propheten, dass Gott diese Klarstellung machte. Mein Sohn ist mir gleich. Er ist Gott gleich. Wir sehen das in Philipper Kapitel 2, Vers 6. Jesus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Es war für ihn kein Raub, sich selbst für Gott gleich zu halten. Aber dann nahm er Knechtsgestalt an und wurde ein Mensch und erniedrigte sich bis hin zum Kreuz. Aber seine eigentliche Göttlichkeit ist da. Und wir finden das in der Bibel. Wir finden es im Alten Testament. In 2. Mose 3, Vers 14, dort steht, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist sein Name. Und das Wort, das hier für Gott steht, ist Elohim. Und dann liest man in Johannes Kapitel 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Er beanspruchte die gleiche Bezeichnung, ich bin auch. Und es ist interessant, dass Jesus nicht sagte, er ist, sondern er sagte, ich bin. Er verwies auf sich selbst in voller Göttlichkeit. Die Pharisäer und Führer jener Zeit verstanden genau, was er meinte. Und sie versuchten, ihn zu steinigen. Und Jesus sagte, warum, für welches gute Werk steinigt ihr mich? Sie erwiderten, nicht wegen eines guten Werkes steinigen wir dich, sondern weil du als ein Mensch dich zu Gott machst. Und im Himmel zweifelte Luzifer das an. Er stellte das in Frage. Der Vater verdeutlichte es vor allen Engeln. Ja, mein Sohn ist mir völlig gleich. Und genauso wie ihr mir gehorcht, solltet ihr ihm gehorchen. Das war die Thematik, gegen die Luzifer rebellierte. Es heißt in Patriarchen und Propheten, dass er gegen die Vormachtstellung des Sohnes rebellierte. Nun, wie kann Jesus der Sohn Gottes sein? Der eingeborene Sohn Gottes und immer noch völlig gleich mit dem Vater sein? Ich kann das nicht beantworten. Ich weiß nur, was der Herr uns in der Inspiration offenbart hat. Und letztlich läuft alles auf Johannes 1, Vers 1 hinaus. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, im Anfang war das Wort, was sich auf Christus bezieht. Und das Wort war bei Gott, was also der Vater wäre. Das Wort war beim Vater und dann heißt es, und das Wort war Gott. Und das Wort Theon, Theos, sind zwei Begriffe. Eine Variation desselben Wortes. Also Jesus ist völlig göttlich, wie der Vater. Also er war bei Gott und er ist Gott. Das war der strittige Punkt im Himmel. Er war beim Vater und er ist dem Vater gleich. Und das stellte Luzifer in Frage. Und für mich hat es den Anschein, dass hinter all diesen Streitgesprächen, mit denen wir es hinsichtlich der Natur des Sohnes zu tun haben, dass in Wirklichkeit eine Wiederholung dessen ist, was im Himmel geschah. Das strittige Thema lautet, ist Jesus Christus auch völlig der große Ich Bin der Bibel? Ist er auch der Gott der Bibel? Genauso wie der Vater der Gott der Bibel ist? Ich sehe, dass die Schrift das sagt. Als Jesus sagte, Ich Bin, was sonst hätte er damit meinen können? Dann sagte er, ich und der Vater sind eins. Und wieder versuchten sie, ihn zu steinigen. Also der Widerstand der Juden gegen Jesus, der den Anspruch auf völlige Göttlichkeit mit dem Vater erhob, das ist der gleiche Streitpunkt, mit dem wir es heute zu tun haben. Und dann die Frage nach dem Heiligen Geist. Ob der Heilige Geist auch Teil der Gottheit ist? Ist er eine dritte Person der Gottheit? Und der Geist der Weissagung verdeutlichte das sehr ausdrücklich. Und Johannes verdeutlicht das auch. Ich habe tatsächlich noch einen weiteren Vers hier, den ich gern vorlesen möchte. Die Drei-Engels-Botschaft. Jesus sagt, dass ein Haus, das sich selbst uneins ist, nicht bestehen kann. Und Satan möchte unser Haus uneins machen. Er möchte unsere Familien uneins machen und trennen. Er möchte unsere Kirche uneins machen. Er möchte unsere Bewegung uneins machen. Die Bewegung, die Gott ins Leben rief, um der ganzen Welt die Drei-Engels-Botschaft zu bringen. Dass dieser Auftrag durchgeführt werden kann und diese Botschaften der ganzen Welt gebracht werden können. Viel davon hängt von der Einheit im Volk Gottes ab. Und Satan weiß das. Also möchte er uns uneins machen und spalten. Wenn wir uns die drei Engel in Offenbarung 14 betrachten, worin unsere Bewegung beschrieben ist, Gott rief eine Bewegung ins Leben, um der Welt die Drei-Engels-Botschaft weiterzugeben. Es heißt hier in Vers 12, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Also wir haben hier Gott erwähnt und wir haben Jesus erwähnt. Dann heißt es in Vers 13, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist. Also jetzt spricht der Heilige Geist. Er spricht als ein Wesen. Ja, spricht der Geist. Sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Also in Vers 12, im Schlussgedanken der Drei-Engels-Botschaft hat man Gott und Jesus. Die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Und dann hat man in Vers 13, ja, spricht der Heilige Geist. Wenn ich mir den Abschluss der Drei-Engels-Botschaft ansehe, sehe ich den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist gleich da im Text. Der Heilige Geist spricht als die dritte Person der Gottheit. Und ich bin davon überzeugt, dass so wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist als einer geeint sind, es herrscht vollkommene Einheit unter ihnen. So wurde die Drei-Engels-Botschaft von ihnen ins Leben gerufen, um Gottes Botschaft an die Welt weiterzugeben. Und wie Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind, möchte Gott, dass sein Volk geeint ist, um die Drei-Engels-Botschaft in einer organisierten Weise zu bringen. Jetzt haben wir Leute, die sagen, nein, wir können nicht mehr Teil der Adventbewegung sein. Wir können nicht Teil der organisierten Kirche sein, weil sie an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben. Sie glauben an eine Dreieinigkeit. Oder sie glauben an das himmlische Trio. Oder sie glauben an das, was Jesus sagte. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und Leute sagen, nein, wir können nicht mehr Teil davon sein. Also schaffen sie Spaltung und Konflikt und rufen Menschen aus dieser Bewegung heraus. Nun, ich denke, dass das ein Riesenfehler ist. Es ist ein schrecklicher Fehler. Und es ähnelt dem, was im Himmel passierte. Die Geschichte wiederholt sich. Es spielen sich wieder die gleichen Streitpunkte ab. Der Vater verdeutlichte es im Himmel den Engeln, dass der Sohn ihm gleich ist. Lest es in Patriarchen und Propheten nach. Es stimmt schon, dass der Heilige Geist in Patriarchen und Propheten in Kapitel 1 nicht erwähnt wurde. Und einige Leute machen eine Riesensache daraus. Aber der Heilige Geist wird in 1. Mose Kapitel 1 sehr wohl erwähnt. Dass Gott am Anfang Himmel und Erde schuf, dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also war auch der Geist dabei. Und wir finden dazu im Neuen Testament weitere Klarheit. Wir finden dazu eine Verdeutlichung der Drei-Engels-Botschaft. Gott, Jesus und der Heilige Geist. Und wir finden dazu eine Verdeutlichung im Geist der Weissagung. In ihren Aussagen, dass es drei lebendige Personen im himmlischen Trio gibt. Das ist eine eindeutige Aussage vom Geist der Weissagung. Ich habe diese Zitate in meinem Buch. Ich glaube, dass wir uns in den abschließenden Momenten des großen Kampfes befinden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind geeint. Sie wollen, dass wir geeint sind und das Werk abschließen, und Satan versucht uns mit denselben Themen zu entzweien, die schon die Engel droben im Himmel entzweiten.
Ja, da stimme ich zu. Ich glaube, das wird auch Teil dessen sein, was die Sichtung verursacht, und zwar bald. Für mich macht der Gedanke, dass Jesus nicht völlig Gott ist, auch den Erlösungsplan zunichte. Denn nur Gott konnte für unsere Sünden sterben. Wie könnte ein von Gott generierter Sohn Gottes gut genug sein, um für unsere Sünden zu sterben? Das ergibt einfach keinen Sinn.
Ja, der Vater erschuf keinen Sohn, um ihn dann zu schicken. Es heißt, dass Gott in Christus war, um die Welt mit sich zu versöhnen. Wenn Jesus dem Vater nicht völlig gleich wäre, und wenn er nicht der Gesetzgeber wäre, der auch die 10 Gebote gab, dann würde sein Tod nicht genügen. Weil das Opfer den Forderungen des Gesetzes nicht entsprechen würde. Wenn der Vater das Gesetz gegeben hätte und der Sohn vom Vater erschaffen worden wäre und einen Anfang hätte, dann genügte der Tod des Sohnes nicht, da er nicht wirklich den vollen Preis für die Sünden durch das Brechen des Gesetzes zahlen würde. Wie jemand, der Gott gleich ist. Aber der Geist der Weissagung ist dazu sehr eindeutig. Jesus ist Gott gleich, und das gibt seiner Versöhnung den Wert.
Ja, und der andere Punkt ist, dass es auch viel Verwirrung bezüglich der Natur Christi gibt. Sie begreifen nicht wirklich, wie wir ja übrigens auch nicht, was es bedeutet, gleichzeitig ganz Sohn Gottes und ganz Sohn des Menschen zu sein. Und sie verwenden viel Bibeltexte. Da siehst du es, Jesus musste zum Vater beten. Er musste ihn täglich um Führung bitten. In Gethsemane oder niemand weiß den Tag noch die Stunde, außer dem Vater, was das zweite Kommen Christi betrifft. Dazu gibt es noch ein paar andere Dinge, aber das ist ein weiteres Problem, womit wir uns jetzt nicht näher befassen können. Ich denke, das wäre ein umfangreiches Thema, wenn man es angeht. Es gibt viele derartige Punkte. Ich denke, wir müssen noch ein paar andere Punkte ansprechen oder andere Fragen, die wir stellen können. Doch bevor ich das mache, möchte ich auf meine Frage zurückkommen, die ich dir anfangs gestellt hatte, bezüglich Jesu Göttlichkeit und ob sie es wussten, damals im Himmel. Ich denke, das spricht einfach für Jesu Demut. Er schrieb nicht vor, ich vermute, er zeigte seine Autorität bezüglich seiner Göttlichkeit nicht. Also du sagtest, dass es stattfinden musste, damit sie es verstanden. Also diese Demut Christi.
Das stimmt.
Er musste ihnen nicht sagen, ich bin Jesus Christus, ich bin göttlich.
Das stimmt. Er bewarb sich nicht selbst. Er führte die Engel auf eine in Bescheidenheit. Dann war es aber der Vater, der es klarstellte. Es war nicht Jesus, der die Engel zusammenrief und sagte, lass es mich euch erklären, wer ich wirklich bin. Das soll jetzt geschehen. Der Vater rief alle Engel zusammen und erklärte ihnen, wer der Sohn wirklich ist. Das war der Punkt, an dem Luzifer das einfach nicht verdauen konnte. Er konnte die Tatsache nicht annehmen, dass Jesus dem Vater gleich und deshalb berechtigt war, am Treffen teilzunehmen, bei dem die Erschaffung des Menschen besprochen wurde. Genau das führte zum ganzen großen Kampf.
Und hier auf Erden war es wieder so. Ja. Jesus demütigte sich. Aber dann war es notwendig für ihn zu sagen, ich bin, der ich bin. Ich muss es euch wissen lassen, dass ich derjenige bin, sodass ihr erkennen könnt, wer mich sandte.
Ja, sein Charakter veränderte sich nicht, als er auf die Erde herabkam. Er blieb die gleiche wunderbare Person, die er schon im Himmel war. Er hatte diese Liebe, bei der andere im Mittelpunkt standen. Er sorgte sich um alle um ihn herum, um die ganze Schöpfung. Es ging nicht um ihn selbst. Es ging um die anderen Menschen.
Okay, wir werden ein paar weitere Kommentare lesen.
Ich denke, der passt sehr gut dazu. Jetzt spricht es von Jesus. Zum vorigen Video hatten wir diesen Kommentar. Darin heißt es, ihr habt die Position der Unitarier falsch dargestellt. Wir weisen die heidnische Trinitätslehre zurück. Aber das verneint nicht die Göttlichkeit des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Debatte geht darum, ob der Heilige Geist eine unterschiedliche Person ist oder nicht. Christus ist der Eingeborene des Vaters, was bedeutet, dass er vom Vater ausging, wie es in Sprüche 8 heißt. Christus ist göttlich, weil er seines Vaters Wesen erbte. Der Geist ist der Geist Gottes und keine unterschiedliche Person. Jesus ist der Tröster, wie es in Johannes 14, Vers 18 heißt. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Das schrieb diese Person, und ich fragte mich, ob wir vielleicht ein wenig über Sprüche 8 sprechen können. Normalerweise benutzen sie Sprüche 8, die Verse 20 bis 25.
Dann lesen wir es doch. Sollen wir es lesen?
Ja, da gibt es einiges, wenn man Sprüche 8 wirklich liest. Wird von ihnen Sprüche so ausgelegt, dass es bedeutet, dass Jesus einen Anfang hatte. Aber der Text sagt es nicht. Und nicht nur das. Er bezieht sich auf die Weisheit. Es spricht über die Weisheit. Und in Vers 1 wird die Weisheit weiblich gesehen. Hier steht, rufe nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihrer Stimme vernehmen. Sie steht erhöht und für jeden sichtbar. Vers 3, sie stellt sich an die Tore der Stadt. Die Weisheit wird also in Sprüche weiblich gesehen. In Vers 22 heißt es, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte. Vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Sie legen es so aus, dass es bedeuten soll, dass Jesus geboren oder im Englischen hervorgebracht wurde, dass Jesus deshalb einen Anfang hatte, aber der Text sagt das nicht. Nun gab es denn je eine Zeit, in der Gott ohne Weisheit existierte, sodass Gott keine Weisheit hatte, und dann brachte er Weisheit hervor, was bedeutet, dass er Weisheit schuf, wobei er vorher keine Weisheit hatte? Sie interpretieren das, sie lesen da etwas hinein, dass Jesus einen Anfang hatte. Aber es gibt viele Aussagen in der Schrift und auch im Geist der Weissagung, die zeigen, dass Jesus keinen Anfang hatte. Ellen White sagt, dass es nie eine Zeit gab, in der Christus nicht in enger Gemeinschaft mit dem Vater war. Und was den Heiligen Geist betrifft, Johannes Kapitel 14, dazu möchte ich kurz einen Kommentar abgeben, wo Jesus sagt, ich komme zu euch. Sie interpretieren das so, dass der Heilige Geist Jesus sei. Also in Kapitel 14, Vers 16 sagt Jesus, und ich will den Vater bitten. Also da hat man den Sohn, ich. Jesus spricht hier selbst, ich, also der Sohn. Bete zum Vater, da hat man den Vater. Und er, das bezieht sich jetzt auf den Vater, wird euch einen anderen Beistand geben. Einen anderen Beistand. Einen eigenständigen, separaten Beistand. Und das griechische Wort bedeutet wortwörtlich einen anderen einen. Da hat man jetzt den Heiligen Geist, dass er, Jesus erwähnt, den Heiligen Geist als jemand anderen und als einen er, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Hier haben wir also den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dann sagt Jesus, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dann sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Sie interpretieren den Vers 18 mit dem Ich mit folgender Bedeutung. Wenn Jesus sagt, der Geist kommt zu euch und ich komme zu euch, wird das jetzt so interpretiert, dass der Heilige Geist Jesus ist. Weil ja Jesus sagte, ich komme zu euch. Sieht man sich aber den ganzen Kontext an, unterstützt der Kontext die Vorstellung, dass der Heilige Geist ein anderer jemand ist. Er ist ein anderer Beistand. Er ist separat, eigenständig. Und so verstehe ich das so, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist so eng miteinander verbunden sind, dass es so ist, dass Jesus zu uns kommt, wenn der Heilige Geist zu uns kommt. Es geht nicht, dass Jesus nicht zu uns kommt, wenn der Heilige Geist zu uns kommt. Und wenn Jesus zu uns kommt, dann tut das der Vater ebenso. Weil sie so vollständig geeint, also eins sind, dass der andere mitgeht, wenn einer geht. In meinem Buch gibt es ein interessantes Zitat im Geist der Weissagung. Darin sagte Ellen White, wir wollen den Heiligen Geist, der Jesus Christus ist. Dieses Zitat wird oft zitiert, um zu beweisen, dass der Heilige Geist Jesus ist. Aber hier haben wir ein anderes Zitat, das ich in meinem Buch gleich danach geschrieben habe. Der Heilige Geist ist der Tröster im Christi-Namen. Er personifiziert Christus und ist doch eine eigenständige Persönlichkeit. Also sie sagt beides. Sie sagt einmal, wir wollen den Heiligen Geist, der Jesus Christus ist. Und dann sagt sie auch, der Heilige Geist personifiziert Christus und doch ist er eine eigenständige Persönlichkeit. Ich schließe daraus Folgendes. Ich glaube beides. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, dann kommt Jesus zu uns. Und doch ist der Heilige Geist eine eigenständige Persönlichkeit. Und genau das lesen wir auch, wenn wir Johannes Kapitel 14 betrachten und diese Verse sorgfältig lesen. Mir scheint, dass da Folgendes geschieht. Wir befinden uns inmitten einer Schlacht der Zitate. Auf der einen Seite stehen Leute mit Zitaten und auf der anderen Seite hat man auch Zitate, um die anderen Zitate zu bekämpfen. Die Menschen verwenden also Zitate, um sich gegenseitig zu bekämpfen, aber ich glaube, dass beide Zitate wahr sind. Es ist wie bei einer Münze, wenn ich fragen würde, welche Seite der Münze ist jetzt wahr, Kopf oder Zahl? Was würdet ihr sagen?
What would you say?
Ihr würdet doch sagen, beide sind wahr, stimmt's? Welche Seite Gottes ist wahr? Er ist barmherzig und er ist gerecht. Ist er gerecht, aber nicht barmherzig? Ist er gerecht, aber nicht barmherzig? Nein, er ist gerecht und barmherzig. Also die Wahrheit hat oft mehr als eine Seite. Ich spreche hier nicht von Wahrheit im Gegensatz zu Irrtum. Ich spreche davon, dass es innerhalb der Wahrheit eine Kopfseite und eine Zahlseite gibt. Es gibt verschiedene Teile oder Seiten der Wahrheit. Wir sind durch Glauben gerettet, aber wir tun auch Werke. Wir tun auch Werke durch unseren Glauben. Es ist also nicht allein der Glaube ohne Werke und es ist auch nicht Werke ohne Glauben. Es ist ein Glaube, der in Werken tätig ist. Es ist also beides. Genau das tun die Leute, sie nehmen nur bestimmte Zitate, um gegen die anderen zu kämpfen. Aber die Realität ist doch die, wenn man sich das Gesamtbild betrachtet, sind beide wahr. Es ist wie Jesus, der sagt, das eine sollt ihr tun, aber jenes nicht lassen. Also er beschreibt beides, die wichtigeren Dinge im Gesetz, aber wir sollten uns auch um die kleineren Dinge Gedanken machen. Sie gehen zusammen. Und da wird Wahrheit eine Einheit. Es kommt zusammen. Und das sehen die Leute dabei nicht. Für mich ist der Beweis sehr eindeutig, wenn man das Neue Testament und diesen Abschnitt in Johannes 14 liest. Wenn man sich Johannes Kapitel 16 ansieht, was sagt Jesus da im Vers 13? Johannes 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Er sagt nicht, ich werde mich selbst verherrlichen, sondern er sagt, er, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen. Denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also für mich ist es sehr deutlich, dass der Heilige Geist nicht Jesus ist. Er sagt, er wird mich verherrlichen und er wird von den Meinen nehmen und euch verkündigen. Was heißt, dass Jesus dem Heiligen Geist etwas zeigt und der Heilige Geist wird es uns zeigen. Und wenn der Heilige Geist zu uns kommt, kommt Jesus zu uns, weil der Heilige Geist Christus personifiziert. Er bringt Christus zu uns. Manche sagen, ich möchte Jesus in meinem Leben. Ich möchte nicht. Also sie denken, dass der Heilige Geist eine eigenständige Person ist und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann wohnt Jesus Christus nicht in uns. Und so sagen sie, ich möchte, dass Jesus in mir wohnt. Deshalb glaube ich, dass der Heilige Geist Jesus ist. Jesus kann aber immer noch in uns wohnen, wenn der Heilige Geist nicht Jesus ist, denn der Heilige Geist ist so innig mit Christus geeint. Dass Christus sehr wohl in uns wohnt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist wirklich Jesus, weil der Vater, der Sohn und der Heilige Geist so innig miteinander vereint sind, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wir sind völlig geeint. Wenn also der eine kommt, kommt der andere auch. Und so sollen auch wir nach Gottes Willen geeint sein. Was für eine Herausforderung.
Es ist das Gleiche wie bei Jesus und dem Vater. Er wird auch ewig Vater genannt. Nun, gewisse Dinge werden wir nicht verstehen können. Es ist eine komplizierte Sache. Aber was wir sehr wohl wissen ist, dass da eine Einheit herrscht. Und er sagte auch, was immer ich spreche, habe ich vom Vater. Das Gleiche, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Und jetzt wollen sie sagen, der Heilige Geist ist Christus. Aber dann kann man auch sagen, Jesus ist der Vater. Ellen White sagt auch, in bestimmten Bereichen, die wir nicht verstehen, ist Schweigen Gold. Aber das, was wir schon haben,
das sagt sie zur Natur des Heiligen Geistes. Schweigen ist Gold.
Du sagtest, Schweigen ist Beredsamkeit.
Ja, da gibt es ein altes Sprichwort. Die weise alte Eule saß in der Eiche und je mehr sie sah, desto weniger redete sie. Je weniger sie redete, desto mehr hörte sie. Nun, ist sie nicht ein weiser alter Vogel? Die Idee dahinter ist, dass die Eule lernte zuzuhören und dabei zu lernen. Und wir alle müssen wirklich viel lernen. Wenn man über den Heiligen Geist nachdenkt, gibt es in diesen Tagen viel Diskussion zur Natur des Heiligen Geistes. Doch ich denke, für uns ist es wichtiger, um den Heiligen Geist zu beten. Ich habe meine Geschichte schon oft erzählt. Im Jahr 1986 war ich schon seit 7 Jahren ein Adventist und Christ. Und zu diesem Zeitpunkt machte ich eine sehr, sehr finstere Zeit durch. Fast hätte ich den Herrn verlassen und fast auch die Gemeinde. Ich war damals sehr entmutigt. Ich war ein junger Pastor in der Gegend von San Francisco. Ich war am Tiefpunkt meines Lebens angelangt. Und genau an diesem Tiefpunkt in meinem Leben drehte ich eines Nachts alle Lichter im Haus ab und betete voller Verzweiflung: Herr, du musst mir helfen, oder ich kann mit diesem Druck nicht mehr umgehen. Ich werde die Gemeinde verlassen und in die Welt zurückgehen. Und mitten in meiner Verzweiflung und meines Gebets hörte ich in meinem Gewissen diese feine, leise Stimme: Bete für den Geist der Wahrheit, dass er dich in alle Wahrheit führe. Das war sehr deutlich. Und ich trat im Geist einen Schritt zurück und dachte mir: Wow, hat der Herr gerade mit mir gesprochen? Ich soll um den Geist der Wahrheit beten, dass er mich in alle Wahrheit führt? Und ich beschloss, das werde ich jetzt machen. Nun, ich glaubte, seit ich Christ wurde, an dem Heiligen Geist. Aber ich habe nicht ernstlich um den Heiligen Geist gebetet, dass er mein Denken leitet. Und so beschloss ich damals, 1986, und dort in dieser Gegend damit anzufangen. Und ich mache das schon seit jetzt 38 Jahren. Jetzt haben wir 2024 und seit 1986. Geschwister, seit 38 Jahren bete ich schon darum, dass der Heilige Geist mich in alle Wahrheit führt. Und es hat mir so viel geholfen. Es rettete mein Leben. Es half mir, die Bibel zu verstehen. Es half mir, also der Heilige Geist half mir, meine eigenen Schwächen zu verstehen. Ich fing an, meine eigenen Fehler und Sünden zu sehen, die mich erst in diesen finsteren Zustand gebracht hatten. Und der Herr öffnete die Tür wie das Rote Meer, und er zeigte mir den Weg hinaus. Der Weg bestand daraus, dass ich mich demütigte, meine Sünden bekannte, mein Herz erforschte, mich intensiver mit der Bibel befasste und um den Heiligen Geist betete. Und genau das veränderte mich. Ich wünschte mir, dass es weniger Diskussionen über den Heiligen Geist gäbe und dafür mehr Gebet um den Heiligen Geist. Es ist schon ironisch, dass Kapitel 17, das über den Vater und den Sohn spricht, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also es wird so viel um diesen Vers Johannes 17,3 diskutiert. Aber wenn man sich das ganze Kapitel ansieht, geht es um die Einheit unter Gottes Volk. Und genau das möchte Jesus. Er möchte, dass sein Volk zusammenkommt. Er möchte, dass wir uns demütigen, zusammenkommen, unsere Sünden bekennen, in der Wahrheit seines Wortes geeint werden und uns an das Werk unseres Vaters machen und das Werk zu Ende bringen, nämlich die Drei-Engels-Botschaft, die gegeben wurde, um sie der ganzen Welt zu bringen. Es half mir einfach so sehr. Und wie ich schon sagte, ich überlegte mir jetzt nicht, zu wem bete ich denn da? Bete ich um Jesus, wenn der Heilige Geist Jesus ist, oder bitte ich um die dritte Person der Gottheit? Was läuft hier eigentlich? Ich dachte nie darüber nach. Diese Gedanken kamen mir nicht in den Sinn. Ich gehorchte einfach der Stimme, die mir sagte: Bete um den Geist der Wahrheit, dass er dich in alle Wahrheit führt. Und je mehr ich das tat, umso mehr wurde ich bis jetzt gesegnet. Und es brachte mich Jesus näher, brachte mich Gott näher. Es half mir, die Bibel zu verstehen. Und ich schrieb mein Buch, denn es wurde in meinem Gebiet zu einem Thema. Es wurde in der Gemeinde, die ich besuche, zu einem Thema. Es ist in vielen Gemeinden ein Thema. Deshalb schrieb ich das Buch mit dem Titel Satans Krieg gegen die Gottheit, um zu versuchen, Menschen in der Inspiration zusammenzubringen, was die Inspiration tatsächlich lehrt. Nicht nur ein Zitat hier und ein Zitat da oder ein Pionier hier und ein Pionier da, sondern das Gesamtbild auf der Grundlage der Schrift und den klaren Aussagen des Geistes der Weissagung.
Sorry, ich wollte einfach sagen, dass es ein großartiges Zeugnis ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. So erhält man Unterscheidungsvermögen und die Weisheit der Bibel, was man da liest. Mir ging es genauso. Wenn die Leute da draußen doch nur verstehen würden, dass man das Elend in seinem Leben lösen kann, indem man sich Gott übergibt. In diesem Moment der Übergabe wird einem die Last weggenommen. Ich möchte so gern, dass die Leute das verstehen. So arbeitet Gott.
Ja, es wird unmöglich sein, Einheit zu erreichen, Dinge zusammenzutun, zusammenzuarbeiten, zusammen etwas anzustreben, wenn uns ein anderer Geist führt. Wenn nicht der Heilige Geist die Gruppe führt, wird es Streit und Konflikte geben. Dann wird es eine Spaltung geben.
Wenn wir nicht darauf, also auf das Wort Gottes hören wollen, nun, dann werden wir immer gegen Gottes Wort rebellieren oder zu richten versuchen und aus dem Wort das eigene machen. Das heißt so, dass es zum eigenen Lebensstil passt. Das wird nie reichen.
Nein.
Ja, ich denke, wir sollten noch ein oder zwei weitere Fragen anschneiden, oder? Hast du noch etwas?
Ja. Jemand fragte und sagte, 1. Korinther 8, Vers 6, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Dann heißt es, bitte führt diesen Vers näher aus.
Ja. Wenn man also, wie beantworten wir also Adventisten diese Frage? Als Jesus dem Schächer am Kreuz sagte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wie beantworten wir diese Frage? Wir beantworten sie, indem wir uns den Kontext ansehen und auch mit der Tatsache, dass Kommas nicht inspiriert waren. Richtig? Kommas wurden hinzugefügt. Jesus sagte nicht zum Schächer, ich sage dir die Wahrheit, Komma, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagte, ich sage dir heute die Wahrheit, Komma, du wirst mit mir im Paradies sein. Die Sache mit dem Komma. Mit diesem Vers ist es genauso. Im 1. Korinther Kapitel 8, Vers 6 befindet sich ein Komma und es heißt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, Komma, den Vater. Also Leute legen mir das oft so aus, dass es nur einen Gott gibt, nämlich den Vater. Deshalb ist Jesus nicht Gott oder zumindest nicht völlig Gott oder zumindest nicht dem Vater gleich. Aber wenn man das Komma herausnimmt, denn Kommas waren nicht inspiriert, dann hat man es so, dass Paulus hier sagt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater. Es gibt nur einen Gott, den Vater. Und das ist so. Auch Jesus sprach vom Vater, er bezog sich auch auf den Vater. Er sprach über den Menschensohn. Denn denselbigen hat Gott, der Vater, versiegelt. Jesus benannte also Gott, den Vater. Ich denke, dass dieser Vers sagt, dass es einen Gott, den Vater, gibt, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und das ist wahr, es gibt einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. Aber die Frage ist, wer ist Herr Jesus Christus? Das war die Streitfrage im Himmel. Genau wie bei Luzifer, ist Jesus Christus dem Vater gleich? Und wieder denke ich, dass Johannes 1, Vers 1 das beantwortet. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Nun, ein Paralleltext zu diesem Vers steht in Epheser, Kapitel 4, Vers 6. Die Leute zitieren diesen Vers, worin es heißt, ein Gott und Vater aller. Dann sagen sie, schau, es gibt wirklich nur einen Gott. Aber wenn man sich den Kontext ansieht, sagt Vers 4, ein Leib. Das wäre die Gemeinde. Vers 5 lautet, ein Herr, was sich nun auf Jesus bezieht. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Über allen und durch alle und in euch allen. Wenn dieses ein Gott und Vater aller bedeutet, dass es nur einen Gott im Singular gibt, nämlich den Vater, würde das bedeuten, dass Jesus nicht Gott sein könnte. Denn es gibt ja nur einen Gott. Nimmt man dann Vers 5, worin es heißt, dass es einen Herrn gibt, nämlich Jesus, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Vater nicht der Herr ist. Denn man hat einen Herrn, nämlich Jesus, der exklusiv Herr ist. Der Begriff Herr gilt exklusiv nur für Christus. Dann kann der Vater nicht der Herr sein, weil es ja nur einen Herrn gibt, nämlich Jesus. Denn es gibt ja nur einen Gott. Nimmt man dann Vers 5, worin es heißt, dass es einen Herrn gibt, nämlich Jesus,
dann ist da etwas falsch daran.
Wenn man diesen Text so exklusiv liest, dann hat man ein Problem, denn Johannes 1 sagt, dass das Wort bei Gott war und Gott ist. Und Jesus betete zum Vater und sagte, ich danke dir, Vater, Herr über Himmel und Erde. Also Jesus nannte den Vater Herr und der Vater bezeichnet seinen Sohn als Gott. Man kann die Sätze also nicht einfach zu wortwörtlich machen. Meine Überzeugung ist, dass es einen Gott, den Vater, einen Herrn Jesus Christus gibt, der dem Vater gleich ist. Und dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich denke, hier werden isolierte Aussagen genommen und daraus eine Theologie aufgebaut, die mit dem Rest der Bibel nicht im Einklang steht.
Ja, stimme ich völlig mit dir überein. Wie Thomas sagte, mein Herr und mein Gott.
Ja.
Damit meinte er Jesus.
Ja, das ist ein großartiger Text. Ich habe die Leute oft gefragt, kannst du das sagen, was Thomas sagte? Kannst du auf Jesus schauen und zu Jesus sagen, mein Herr und mein Gott? Du bist mein Herr und du bist mein Gott. Thomas verstand, dass sie beide Herr und Gott waren. Beides war im Sohn vereint. Und Jesus tadelte ihn nicht. Er korrigierte ihn nicht. Nein, das stimmt nicht. Sondern es heißt, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich sage dann manchmal, Geschwister, ich bin ein Siebenten-Tags-Adventist, ein Thomas-Christ. Damit meine ich, dass ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist und dass er mein Gott ist. Ich glaube das. Und das bedeutet nicht, dass der Vater nicht mein Gott ist. Das sage ich damit nicht. Ich glaube, dass der Vater genauso mein Gott ist. Jesus sagte, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Ja, so heißt es.
Man muss alle Verse nehmen und sie zusammensetzen.
Das ist klar. Es ist in der Bibel wirklich deutlich.
Ja, das ist es. Wenn man sie nicht punktuell liest und sie als Ganzes nimmt, kann man nicht zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, besonders wenn einen der Heilige Geist führt.
Stimmt. Wie kann Jesus Christus mein Erlöser sein, wenn er nicht Gott ist?
Ja.
Mein Erlöser. Unfassbar.
Ja.
Wir glauben beides. Es ist so wie einige Leute, die aus den Schriften von Paulus zitieren. Wir sind aus Gnade gerettet, nicht aus den Werken des Gesetzes. Bedeutet das jetzt, dass wir den siebten Tag Sabbat nicht heilig halten sollen? Nein, das tut es nicht. Also wenn man einen Vers nimmt und ihn gegen einen anderen ausspielt, hat man ein Problem. Man muss beides glauben. Wir sind aus Gnade durch den Glauben gerettet, nicht durch die Werke des Gesetzes. Aber wenn Jesus uns durch seine Gnade von unseren Sünden rettet, führt er uns. Er schreibt das Gesetz in unsere Herzen. Das ist der neue Bund, Hebräer 8, Hebräer 10. Ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben. Also Jesus sagte, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wisst ihr, es ist wie ein Kreis, eines führt zum anderen. Und es ist eine göttliche Einheit und wir müssen das Ganze, alle Teile zusammensetzen.
Ich denke, das ist ziemlich umfassend, Steve. Und auch sehr einsichtsreich. Vielen Dank. Gibt es sonst noch was?
Nun, ich denke, wir können mit diesem einen Kommentar abschließen.
Oh, ja.
Die Person fragt oder stellt fest, wenn es drei Personen sind, warum sind dann nicht drei Throne im Himmel?
Uns wurde diese Frage auch schon ähnlich gestellt. Wo denn der Geist sitzt? Ob er auf dem Thron sitzen wird? Tja, wir können das nicht beantworten, weil wir dafür keine biblische Absicherung haben, wo er im Himmel sein wird.
Ja, nun, wir wissen dafür im Buch Offenbarung. Da wissen wir, dass der Sohn auf dem gleichen Thron sitzt. Wo es heißt, der Thron Gottes und des Lammes. Das ist Offenbarung 22. Ja, Offenbarung 22, Vers 1. Darin heißt es, und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Es ist ein Thron, der Thron Gottes und des Lammes. Was nun den Heiligen Geist angeht, darauf habe ich keine Antwort, aber ich weiß, dass es im gleichen Kapitel gegen Ende zu, im Vers 17 heißt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Also der Heilige Geist sagt, komm. Wir sehen nirgends in der Bibel, dass es einen Thron für den Heiligen Geist gibt. Wir sehen das nicht. Aber wir sehen sehr wohl, dass es einen Thron Gottes und des Lammes gibt. Und wir haben schon Zitate gelesen, dass Jesus und der Heilige Geist vereint sind. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, dann kommt Jesus zu uns. Und wir wissen auch aus Matthäus 28, Vers 18 und 19, dass Jesus vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist sprach. Es gibt also bestimmte Dinge, die wir einfach im Glauben annehmen müssen. Wir verstehen nicht alle Details. Wir sehen keine drei Throne im Himmel. Wir sehen einen Thron, den Thron Gottes und des Lammes. Also müssen wir einfach warten, bis wir dort oben sind. Aber das ist es nicht wert, darüber die Kirche zu spalten. Das Wichtige ist doch, dort hinaufzukommen und dabei zu helfen, dass so viele Menschen wie möglich auch dort sind.
Ja, wenn man droben im Himmel ist, kann man die Rolle des Heiligen Geistes selbst sehen.
Solange wir die Basics haben.
Ja, einfach sichergehen, dass das eigene Leben in Ordnung ist und man gemäß seinem Wort lebt und Jesus als seinen Erlöser annimmt.
Großartig. Ja, möchtest du bitte mit einem Gebet abschließen? Oder möchtest du noch etwas vorlesen?
Ja, sorry, aber bevor wir mit einem Gebet abschließen, möchte ich noch etwas aus den Schatzkammern der Zeugnisse, Band 3, Seite 246 vorlesen. Darin heißt es, die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem Wort Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Außerordentlich ernste Wahrheiten, wie sie noch nie Sterblichen anvertraut wurden, sind uns gegeben, damit wir sie der Welt verkündigen. Die Verkündigung dieser Wahrheiten ist unsere Aufgabe. Wir sollten also gehen und zur Welt sprechen. Wir sollten uns nicht umdrehen und zur Gemeinde sprechen und den Fokus auf Einzelpersonen in der Gemeinde legen, bei denen es ein Problem gibt. Oder sagen, sie sind abgefallen, also ist die Kirche abgefallen. Wir müssen zusammenkommen und in Einheit wirken und die drei Engelsbotschaft an eine Welt, die im Sterben liegt, weitergeben.
Es gibt keine andere Kirche, die die Drei-Engels-Botschaft weitergibt.
So wie wir es anfangs schon sagten, dies ist die letzte Gemeinde. Es gibt keine weitere Gemeinde, die nach dieser Gemeinde kommt, wenn man sich die sieben Gemeinden in Offenbarung ansieht.
Statt Spaltung brauchen wir Einheit. Wir müssen uns jetzt vereinen, denn da draußen gibt es eine sterbende Welt. Wir müssen Menschen zu Christus bringen.
Und sobald unser Fokus sich auf die Welt verschiebt, auf eine Botschaft, die Seelen retten soll, dann werden wir weniger Zeit haben, unter uns hitzige Debatten darum zu führen, was denn die Natur Christi ist, was die Natur des Heiligen Geistes ist. Denn da draußen gibt es Menschen, die am Sterben sind.
Ja, das hält uns von dieser Arbeit ab.
Ja, und genau das möchte Satan. Er möchte, dass unsere Aufmerksamkeit nicht der Welt gilt, sondern nach innen geht. Und wie du es sagtest, Steve, um Trennung und Spaltung zu schaffen und keine Einheit, um zusammenzuarbeiten.
Ja, lass uns drum beten.
Das stimmt. Ich würde gerne noch einen letzten Text als Schluss mit euch teilen. Ihr habt erwähnt, dass es keine andere Gemeinde, keine nächste Kirche gibt. Der Schluss der Botschaft an die Gemeinde Laodicea. Jesus sagt hier, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus sagt hier, dass er einen Thron hat, aber er sitzt mit seinem Vater auf seines Vaters Thron. Also sein Thron und seines Vaters Thron sind ein Thron. Dann sagt er, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also wie am Ende der Drei-Engels-Botschaft, wo man Gott, Jesus und den Heiligen Geist sprechen hat, so wird auch in der Botschaft an Laodicea Jesus, der Vater und der Heilige Geist genannt. Und wir müssen überwinden. Und wie überwinden wir? Nun, Ich glaube, dass wir überwinden, indem wir uns nach unten winden. Denn wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Und die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden. Und falls jemand Interesse hat, mein Buch zu lesen und es selbst zu prüfen, kann er es bei White Horse Media bekommen. Wir haben Material, das unser Missionswerk weitergibt, wie es auch bei eurem Missionswerk macht. Es ist ein Privileg, mit euch in diesem Bemühen zusammenzuarbeiten, Jesus zu erhöhen und das Wort Gottes zu verbreiten.
Das war wunderbar. Vielen Dank, Steve.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Thank you.
Ja, sollen wir beten?
Gern.
Dankeschön.
Thank you.
Lieber Vater im Himmel, danke für diese Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Und Herr, wir beten einfach um den Heiligen Geist, dass er zu uns kommt und uns Jesus bringt. Bitte hilf uns, Herr, von allem, was böse oder falsch ist, fernzubleiben. Hilf uns, bei dir und der Bibel zu bleiben und auch bei der Wahrheit. Bitte segne auch dieses Missionswerk und was sie tun. Clash of Minds, die Serie What is Truth. Sei auch bei White Horse Media und segne, was wir hier machen. Gebrauche uns alle, um Jesus zu erhöhen und eine verlorene Welt in der Drei-Engels-Botschaft zu unterrichten. Segne uns alle. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.